Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Von Gedichten Made in China werden wir hören von der Autorin, Übersetzerin und Kritikerin Lea Schneider. Sie hat in China gelebt und wird uns davon erzählen und uns auch interessante neue chinesische Literatur vorstellen. Lea Schneider ist unser Gast in dieser Lesart. Seien Sie alle gegrüßt. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo jetzt Lea Schneider im Studio Platz genommen hat mit einem neuen Buch von ihr. Made in China heißt es. Lea Schneider war länger in China und Taiwan, hat dort gelebt. Sie hat chinesische Lyrik ins Deutsche übersetzt, hat eine Anthologie herausgegeben, ist schon mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Guten Morgen, Frau Schneider, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Made in China, Ihr Buch, das sind Gedichte in essayistischer Form, kann man sagen. Sie sind tatsächlich in China entstanden. Wie denn?
Ja, diese Gedichte sind entstanden eigentlich ein bisschen als eine Verzweiflungstat. Ich hatte nämlich ein Aufenthaltsstipendium an der Universität in Nanjing, das das Goethe-Institut auch mit betreut hat. Und als Gegenleistung dafür, dass ich dort sein durfte, musste ich einen Text schreiben für den Blog des Goethe-Instituts. Und ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich mich schon seit ungefähr 15 Jahren mit China beschäftigt, versucht, die Sprache immer besser zu lernen, dort studiert, Sinologie auch studiert. Und hat es aber nie geschafft, Lyrik über China zu schreiben. Also ich hatte so ein bisschen das Problem, alles, ich habe es natürlich versucht, weil es ein großer Teil meines Lebens war und ist. Aber es kamen immer nur schreckliche Stereotype dabei raus, bei allem, was ich versucht habe. Und dann war ich im Zugzwang, ich musste schreiben. Und so ist das erste Gedicht entstanden in diesem Band. Das Gedicht, das in der Stadt Nanjing auch verortet ist. Und die Lösung, die ich für mich gefunden habe, um von diesem klischierten Schreiben, von diesen Stereotypen in meinem eigenen Kopf wegzukommen, war dann tatsächlich, möglichst viel zu zitieren, also so eine Art Poetik oder auch Ethik des Zitats in diesem Text zu haben. Und ich habe angefangen, meine chinesischen Freunde und Freundinnen tatsächlich in den Text mit reinzuholen, selber sprechen zu lassen und ganz viele andere Bücher auch sprechen zu lassen.
Sie schreiben von Städten, von Geschichte, über die Sprache. An einer Stelle heißt es, die Gedichte finden ein Loch im Papier, das groß genug sei. Was bedeutet das?
Ja, ich glaube, das geht in die Richtung von dem, was ich gerade schon gesagt habe. Der Versuch tatsächlich, China nicht mit diesen üblichen Klischees, die wir alle im Kopf haben, darzustellen, sondern als einen ebenbürtigen Gesprächspartner, als eine Kultur, ein Land, das die gleiche Komplexität, die gleiche Ambiguität, die gleichen unangenehmen Seiten vielleicht auch hat wie Deutschland, wie Europa. Und dem man sich auch genauso nähern kann. Also im Prinzip ein Loch im Papier, das groß genug ist, um diese Klischee, diese Stereotypbrille abzunehmen und wirklich zu sehen, was da ist.
Was sind das denn für Muster, Klischees, Stereotypen, die Ihnen hier am meisten auffallen?
Also ich glaube, wir haben alle so ein bisschen das Bild im Kopf von China als dem sogenannten großen Anderen. Das geht natürlich auch zurück auf eine lange Geschichte von kolonialen Erzählungen, die wir von China seit mindestens 200 Jahren oder noch länger haben. Mein großes Erstaunen war tatsächlich, als ich zum ersten Mal in China war, wie wenig fremd mir alles war. Also das ist immer so ein, das klingt dann jetzt auch wieder schon fast wie ein Klischee, aber die Tatsache, dass ich mit Chinesinnen sprechen konnte, dass ich mich mit Chinesinnen anfreunden konnte, dass es Leute waren, mit denen ich Gespräche führen konnte, zu denen ich einen Draht haben konnte. Und ich habe dann gemerkt, wie sehr ich selber geprägt war von diesem Bild, dass China uns hier in Europa so vollkommen fremd sein muss, dass all das gar nicht möglich ist.
Nun wird China immer politisch immer mächtiger, immer einflussreicher und auch oppressiver in seiner Art umzugehen, auch mit Kultur, mit Literatur. Und immer wieder ragt auch die Politik in ihre Gedichte hinein. Wie haben Sie denn, Frau Schneider, selbst diese politische Situation oder die Atmosphäre wahrgenommen?
Ich nehme da sehr starke Änderungen wahr in den letzten 5 bis 10 Jahren. Also ich habe eine große Wut auf Xi Jinping persönlich sozusagen. Auf Xi Jinping, den Präsidenten von China. Weil ich eigentlich als Sinologin, als Übersetzerin, als Autorin die letzten Jahre damit verbracht habe, quasi durch den deutschen Kultur- und Literaturbetrieb zu laufen und den Leuten zu erzählen, dass diese Bilder, die ihr im Kopf habt von China, alle sind gebrainwashed, es gibt diese extreme Kontrollgesellschaft, autoritäres Regime und so weiter. Ja, autoritäres Regime, aber das Land an sich ist unglaublich divers, hat ganz viele verschiedene Arten des Alltagswiderstands. Also es gibt da politische Potenziale in der Zivilgesellschaft ohne Ende. Und in den letzten Jahren, seit Xi Jinping eben Präsident von China ist, hat es einen extremen Rollback gegeben. unter dem viele meiner Freundinnen dort auch sehr leiden. Und ich glaube, das drückt sich sehr stark in diesem Gedichtband auch aus. Also diese Veränderung hin von einer Gesellschaft, die irgendwie geschafft hat, mit den Repressionen der Politik eigentlich sehr kreativ umzugehen und sich viele Freiräume zu erkämpfen. Und jetzt gerade eben wirklich vor den Trümmern dieser Widerstandsräume steht.
Wir haben ja in der Lesart vor einiger Zeit den Fall gehabt, wo ein chinesisches Kultur- oder ein Trading-Unternehmen, das eng mit der chinesischen Partei verknüpft ist, hier in deutschen Buchläden sozusagen China-Schreine aufgemacht hat mit Büchern, die natürlich alle systemkonform waren, kein kritisches Wort. Und da, als wir die Hintergründe dann so ein bisschen analysiert haben gesprochen haben mit Experten und Expertinnen, habt ihr schon gesagt, ja, China ist da sehr bemüht dran, also auch so dieses positive Bild von China überall zu verbreiten, gerade auch über Bücher und über Literatur.
Ja, und das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil konforme Kunst eben immer fürchterlich langweilig ist. Und das ist auch in China allen bewusst. Also es gibt eine große Frustration darüber, dass die Partei nicht Spielräume lässt, in denen Kunst und Kultur arbeiten können. Man hat natürlich eine große Angst vor dem politischen Potenzial davon. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil des negativen China-Bilds, das wir hier haben, dass wir eben nur... Weil wir eben, die meisten können kein Chinesisch, ist es sehr schwierig, andere Positionen zu sehen, die nicht parteikonform sind. Die wären aber spannend. Also würden wir wirklich einen Einblick kriegen in chinesische Popkultur, in chinesische Feierkultur, in die Literaturproduktion, hätten wir, glaube ich, ein sehr anderes Bild von China.
Wir bekommen diesen Einblick, Lea Schneider, mit ihren Gedichten Made in China, aber auch mit anderen Büchern, die sie uns gleich vorstellen. Danke soweit. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und wir sind im Gespräch mit Lea Schneider, der Autorin, Übersetzerin, Spezialistin für chinesische Literatur. Und als solche haben Sie uns, Frau Schneider, neben Ihrem Gedichtband Made in China drei neue Bücher in deutscher Übersetzung mitgebracht. Und wir beginnen mit Kapsel, fantastische Geschichten aus China. Was ist das für ein Buch und warum finden Sie es so interessant?
Also die Kapsel ist tatsächlich ein Magazin, das heißt ein Buch, das mehrfach erscheint, wenn man so möchte. Und ich bin absolut begeistert von diesem Magazin, weil es das einzige ist, das Science-Fiction-Literatur aus China in Deutschland regelmäßig zugänglich macht.
Was für Geschichten und Autoren sind es denn beispielsweise, die da in der Kapsel erscheinen? Beschäftigen Sie sich nur mit spezifisch chinesischen Themen?
Also das Tolle an der Kapsel ist tatsächlich, dass sie deutsche und chinesische AutorInnen ins Gespräch bringt. Es gibt neben der Übersetzung von einer Kurzgeschichte pro Ausgabe immer auch Interviews mit Science-Fiction-ExpertInnen, Leserbriefen von anderen AutorInnen. Dietmar Dahr zum Beispiel hat mal einen geschrieben. Und eine beispielhafte Geschichte, die mich besonders fasziniert hat, ist von der Autorin Xiaxia, die so eine ganz einzigartige Mischung eigentlich schreibt aus Science-Fiction, Fantasy, märchenhaften Elementen, Climate Fiction. Also es sind immer Geschichten, die sich mit den großen Fragen der Gegenwart beschäftigen, von Digitalisierung, künstliche Intelligenz bis eben zu Klimawandel. Und die aber trotzdem auf eine ganz spannende Art es schaffen, chinesische Elemente aus der chinesischen Literaturgeschichte mit reinzunehmen.
Science Fiction ist per se dieses spekulative Genre, das mit der Zukunft spielt und das natürlich immer wieder gern genutzt wird, um auch die Gegenwart kritisch zu reflektieren. Mhm. Fragt man sich natürlich jetzt auch, ob in dieser Kapsel wir einen Einblick in die chinesische Gegenwart bekommen.
Das kann man absolut so sagen. Also ich glaube, Science Fiction ist tatsächlich das ideale Genre, um die chinesische Gegenwart zu beschreiben. Der Autor Ning Ken hat mal gesagt, dass man eigentlich im Moment in China, wenn man Autor ist, sich nur hinsetzen muss und dokumentieren, was in der Realität passiert. Und dann hat man schon etwas, was sich liest wie Fiktion, weil die chinesische Realität von so vielen Gegensätzen, von einer so unglaublichen Dynamik geprägt ist, dass sie eigentlich selber schon Stranger Than Fiction ist. Insofern Science Fiction das perfekte Genre. Dafür.
Kommen wir zu einem nächsten Buch, einem Roman, Die umzingelte Festung. Sie helfen mir bei dem Namen.
Der Autor heißt Qian Zhongshu.
Was ist das für ein Roman?
Genau. Der Roman ist in den 1940er Jahren schon erschienen und ist tatsächlich das Buch, das wir jetzt hier haben, eine Neuauflage einer Übersetzung, die 1988 im Insel Verlag zum ersten Mal erschienen ist. Man muss aber trotzdem, also ich zumindest bin Mattes und Salz, die das rausgebracht haben, unheimlich dankbar, dass sie es nochmal zugänglich gemacht haben, weil dieses Buch das kosmopolitischste Buch ist, das ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben gelesen habe. Es wird immer wieder als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt, was natürlich nicht geht, weil der Autor lange verstorben ist. Es hätte ihn aber absolut verdient gehabt.
Was macht denn dieses Buch so außergewöhnlich?
Also es ist eigentlich im Prinzip ein pikarischer Roman. Wir lesen die Geschichte eines glücklosen Intellektuellen, Fang Hongjian, der in den 30er Jahren nach einem Auslandsstudium in Berlin zurück nach China kommt mit einer gefälschten Doktorurkunde und dann irgendwie versucht, Fuß zu fassen in einem Land, das sich mitten in einem extremen Umbruch befindet. Und er ist wirklich vollkommen glücklos dabei, stolpert von einem Missgeschick ins nächste, von einer unglücklichen Liebesgeschichte in die nächste. Und was das Buch so außergewöhnlich macht, ist, dass es Anspielungen wirklich auf die gesamte globale Literaturgeschichte enthält. Ich habe, glaube ich, mindestens 6 Sprachen gezählt und teilweise sogar zwischen den Sprachen.
Es ist jetzt nun war doch schon sehr alt, ne? 1947 erschienen. Sagtest du uns denn auch noch etwas über die heutige Situation oder hattest du noch die Gültigkeit?
Ich glaube absolut. Also einmal lohnt es sich wirklich einfach das zu lesen, weil es ein Paradebeispiel dafür ist, was Parodie kann, weil es gleichzeitig einen sehr spöttischen Blick hat, sowohl auf Europa als auch auf China, aber auch einen sehr liebevollen Blick auf so menschliche Schwächen wie Neid oder Gefallsucht und so weiter. Und dann sagt es uns, glaube ich, auch viel über das heutige China, einmal in seiner programmatischen Internationalität, die für alle chinesischen AutorInnen heute auch gilt und weil es eben ein Land mitten in so einem massiven Umbruch beschreibt.
Und jetzt kommen wir zu einem, ja, wirklich fast tagesaktuellen, kann man sagen, Buch, das Wuhan Diary, also das Tagebuch aus einer gesperrten Stadt von der Autorin Fang Fang, die kann ich aussprechen. Was ist das für ein Buch?
Das Buch ist quasi der Abdruck von einem Blog, von einem Weblog, den Fang Fang geschrieben hat während des Lockdowns in Wuhan, das dann nochmal als Buch abgedruckt wurde. Und ich glaube, um den Kontext ein bisschen zu verstehen, muss man wissen, dass Internetliteratur in China einen ganz anderen Stand hat als hier in Deutschland. Es ist vollkommen gewöhnlich, auch für sehr etablierte AutorInnen wie Fang Fang, auch online zu schreiben und literarische Texte zu veröffentlichen. Und es gibt eben auch bei chinesischen Autorinnen, finde ich, viel stärker als bei Deutschen, wenig Berührungsängste mit der Gegenwart und mit einem direkten Einmischen in gesellschaftliche Diskussionen.
Diese Autorin Fang Fang ist bekannt dafür, dass sie doch immer wieder sehr offen Kritik an politischen und gesellschaftlichen Zuständen geübt hat. Beiträge auf ihrem Blog sind auch immer wieder gelöscht oder gesperrt worden. Was erfahren wir denn aus diesem Buch jetzt über die aktuelle politische Situation in China und auch vielleicht über die Lage von Meinungs- und Pressefreiheit?
Ja, genau. Also Fang Fang kommentiert tatsächlich sehr offen die Internetzensur. Sie adressiert teilweise auch die lieben Zensoren tatsächlich wörtlich. Beiträge von ihr wurden gelöscht. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist ganz wichtig, schreibt sie an einer Stelle in ihrem Buch, in ihrem Blog, ich stehe hundertprozentig hinter der Regierung, wir unterscheiden uns nur in den Methoden. Und ich glaube, das ist ein interessanter Punkt und ein Punkt, der wichtig ist, in Deutschland zu begreifen, wenn man sich mit China auseinandersetzen will. Es gibt eine unglaubliche Frustration über die Zensur, einen extremen Wunsch nach Meinungsfreiheit, auch eine große Frustration über die Regierung und die Vertuschung, gerade jetzt im Fall der Corona-Krise. Und gleichzeitig aber nicht den Wunsch nach einer Revolution, sondern nach Reformen. Also danach das Land zu verändern, aber von innen heraus.
Neue chinesische Literatur auf Deutsch. Lea Schneider hat uns Bücher vorgestellt. Vielen Dank dafür und für Ihren Besuch. Alles Gute für Sie. Und für alle, die sich jetzt für diese 3 Bücher interessieren, schreiben Sie uns eine kurze Mail an lesart@deutschlandradio.de. Dann schicken wir Ihnen die Titel mit allen Angaben zu. Made in China, der Gedichtband von Lea Schneider, der ist im Verlagshaus Berlin erschienen. Hier im Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt eine absonderliche, auch recht unappetitliche Kunstgeschichte erzählen wollen, die sich zwischen dem Kunsthistoriker und Kritiker Wolfgang Ulrich und Neo Rauch, dem Maler Weltstar, zugetragen hat. Dieser war nämlich stinksauer über einen Artikel von Wolfgang Ulrich, setzte sich hin und verewigte den Kritiker auf einem Bild. Der Anbräuner, von dem Sie gleich hören, in der Reportage von Jana Münkel, die mit Wolfgang Ulrich ins Museum gegangen ist, in der Hans ein neues Buch Feindbild werden, wo der Autor genau davon erzählt.
Wolfgang Ulrich hätte Gründe, Bilder von Neo Rauch zu meiden. Wie einer, der sich mit etwas Unangenehmem konfrontiert, wirkt er aber nicht. Sicheren Schrittes steuert er im Museum der Bildenden Künste in Leipzig den 3. Stock an. Er betritt den Raum mit den Werken von Neo Rauch und bleibt vor einem Bild stehen, in dem grelle Gelbtöne dominieren. Es trägt den Titel Fell.
Hier sieht man also zentral im Bild eine große Figur, ein Mann eben mit einem Fell als Wams bekleidet. Statt eines Pinsels hat er eine riesige Axt da stehen. Und links im Bild sieht man dann in kleinerer Darstellung noch mal dieselbe Figur, die da eine andere Figur, die so auf dem Kopf steht, malträtiert. Und diese andere Figur ist so ein typischer Egghead, also offensichtlich ein Intellektueller oder ein Kritiker, dem es hier also gerade nicht so gut ergeht.
Als ein solcher Kritiker ist Wolfgang Ulrich vergangenes Jahr unfreiwillig in einen scharfen Konflikt mit dem Leipziger Maler geraten. Mitte Mai 2019 hatte er einen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht. Darin vertrat Wolfgang Ulrich unter anderem die These, dass sich einige Teile der Kunstwelt politisch nach rechts verschieben. Diese These hatte er mit Zitaten aus Interviews mit Neo Rauch untermalt. Der Maler reagierte prompt, und zwar in Öl auf Leinwand. Das Schmähbild Der Anbräuner zeigt einen kackenden Kritiker, der mit seinem eigenen Kot zusammengekauert auf dem Dachboden eine Hitlerfigur auf die Leinwand schmiert. Darunter sind die Buchstaben WU zu sehen. Neo Rauchs heftige Reaktion auf seinen Artikel hat Wolfgang Ulrich überrascht.
Geht das jetzt eben hier wirklich zum Beispiel nur darum, dass ein Künstler, weil er sich für überlegen hält, sich angepisst fühlt von einem Kritiker? Aber müsste er dann so reagieren? Würde er dann nicht einfach nur ein paar fiese Sätze schreiben oder gar nichts machen und sagen, der ist eh nur der kleine Dackel da unten, indem er das dann eben doch mit so einer performativ ja auch sehr starken Geste reagiert hat mit diesem Bild, war für mich klar, da muss noch mehr dahinter stecken.
Wolfgang Ulrich reagierte in einigen Interviews, machte deutlich, dass es ihm vor allem um das unterschiedliche Kunstverständnis ging und wollte die Debatte damit eigentlich beenden. Doch das, so erzählt er, umringt von den vielen Rauchbildern im Museum, gelang ihm nicht so ganz.
Ich habe dann eben schon gemerkt, nach einigen Monaten, die Sache lässt mich nicht so ganz los. Es kommt ja auch nicht so oft vor, dass man so heftig in was verwickelt wird, merkt, man hat bei jemand anderem auch so starke Affekte ausgelöst. Und natürlich verunsichert das auch ein Stück weit. Man möchte wissen, hat man vielleicht auch tatsächlich der anderen Person grob Unrecht getan. Und ich würde ja im Nachhinein tatsächlich sagen, ich habe ein Stück weit vielleicht diesen Ost-West-Konflikt erstmal unterschätzt.
Genau um diese Kontroverse geht es in seinem neuen Buch. Feindbild werden, lautet der Titel. Wolfgang Ulrich analysiert darin, wie er selbst als Kritiker aus Westdeutschland stellvertretend zum Feindbild eines Malers geworden ist, der in Ostdeutschland sozialisiert wurde. In angenehm verständlicher Sprache reflektiert er sein eigenes Wessi-Sein und gibt zu, an die ostdeutsche Herkunft von Rauch und deren Bedeutung zunächst nicht gedacht zu haben. Indem Ulrich seine eigene Kritik an Rauchs Werken reflektiert und als nicht ganz zu Unrecht ignorante Geste eines typischen Wessis beschreibt, macht er auf nachvollziehbare Art deutlich, wie sehr er die Bedeutung der Sozialisation auch in der Kunstszene unterschätzt hat.
Wenn man sich eben entsprechende Bücher anschaut über Geschichte, die dann eben doch extrem stark westlich geprägt sind und dass da sehr vieles, was für den Osten ganz relevant war, überhaupt nicht vorkommt oder eben nur mal so als Fußnote oder im Nebensatz vorkommt. Und manchmal empfinde ich dann schon auch eine gewisse Scham darüber, dass man jetzt schon 30 Jahre vermeintlich wiedervereinigt ist und doch noch so wenig voneinander weiß.
Es ist wohltuend, dass Wolfgang Ulrich diesen Mechanismus in seinem Bericht Feindbild werden offenlegt und offen auch für sich selbst Schlüsse daraus zieht. Und es ist überfällig. Auch die Nachwendegeneration meldet sich inzwischen vermehrt zu Wort und prangert an, dass die Stimme ostdeutscher Menschen auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung oft nur leise vernommen wird. Das Sprechen über einen Konflikt kann ihn auch vertiefen. Doch Ulrich gelingt es, seine Überlegungen als Beschreibung stehen zu lassen und so ein Diskussionsangebot zu machen, auch an Neo Rauch.
Natürlich hat man den Wunsch oder die noch so vage Hoffnung, dass es irgendwann mal den Tag geben wird, wo man sich dann doch auf eine Art begegnen kann, die anders als feindselig ist. Ich kann nur sagen, ich bin spätestens, nachdem ich das Buch jetzt geschrieben habe, auch also wirklich frei von Animositäten oder von dem Bedürfnis, da jetzt irgendwie eine Feindschaft zu pflegen. Und hoffe, dass das Buch als Zeichen auch gelesen werden kann, dass man jetzt hier eben diskussionsbereit ist.
Diskutieren würde Ulrich zum Beispiel gern darüber, dass der Anbräuner auf rechten Blogs zum Symbol der Political Correctness wurde, erzählt Ulrich noch, bevor er den Raum mit den Neo-Rauch-Bildern wieder verlässt. Dass er es schafft, auch diese biografische Erfahrung des selber zum Feindbildwerdens im Buch beschreibend zu teilen, ohne selbst feindselig zu wirken, ist eine Stärke des lesenswerten Texts.
Jana Münkel war mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich im Museum, wo übrigens jener Anbräuner nicht ausgestellt hängt. Das Bild wurde im Sommer auf einer Charity-Gala versteigert für 750.000 Euro. Und gleich preiswerter ist das Buch von Wolfgang Ulrich. Nur 10 Euro kostet Feindbildwert. Mit 153 Seiten ist es im Wagenbach Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Reise durch das schwarze Europa treten wir jetzt an mit einem Buch aus Großbritannien. Afropäisch heißt es. Geschrieben von dem Musiker und TV-Journalisten Johnny Pitts aus Großbritannien. Jetzt gibt es eine deutsche Ausgabe, die Jens Balzer für uns gelesen hat. Der Kritiker ist im Studio. Was ist das für eine Reise, Herr Balzer? Ganz buchstäblich von Ort zu Ort?
Ja, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, einmal kreuz und quer über den ganzen Kontinent. Also Joni Pitts bricht auf in Sheffield, dieser nordenglischen Industriestadt, wo er aufgewachsen ist, in einem Arbeiterviertel als Sohn eines aus New York stammenden afroamerikanischen Soul-Musikers und einer weißen britischen Mutter. Kehrt quasi nochmal an den Ort seiner Kindheit zurück und zieht dann los von Sheffield etwa über den Winter hinweg mit Bahn, Bus und einmal auch mit dem Flugzeug kreuz und quer durch Europa auf der Suche nach dem Leben und der Kultur schwarzer Menschen in Europa, weil er wissen will, wie er im Vorwort schreibt, auf welche Weise das Schwarzsein an der Gestaltung einer allgemeinen europäischen Identität beteiligt ist. Das ist das Afropäische, was im Titel schon anklingt. Und er lässt sich etwa ein halbes Jahr treiben, kommt von Paris über Brüssel und Amsterdam nach Berlin und dann mit einem Umweg über Moskau schließt er nach Marseille und Lissabon und beendet seine Reise in Gibraltar mit dem Blick auf Afrika, aber irgendwie eben auch wieder zurück in Großbritannien.
Und was findet Joni Pitts in all diesen Städten? Wen trifft er so?
Er trifft viele Menschen, manche von vornherein geplant, manche zufällig, manches ergibt sich. Also es sind Historiker und Journalistinnen ebenso wie Zufallsbekanntschaften, Straßenhändler, Türsteher, Kaffeebesitzerinnen. Zum Beispiel auf der ersten Station in Paris nimmt er erstmal an der Sightseeing-Tour für schwarze Menschen teil und trifft da auf ein afroamerikanisches Paar, mit dem er sich überhaupt nicht versteht. Dann als nächstes trifft er schwarze Akademiker und Aktivistinnen, die gegen rassistische Diskriminierung mobilisieren und reist dann drittens nochmal in eine schwer zu erreichende Banlieue am Rand von Paris, wo ein arabischstämmiges Subproletariat lebt in einem, wie er schreibt, Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit und auch viel zu resigniert ist mittlerweile für den politischen Kampf. Da sieht man mal so ungefähr das Spektrum. Er ist dann in Brüssel erstmal wieder als Tourist unterwegs, freut sich über diese leicht verblühte Schönheit der Stadt, die wir ja alle kennen und gräbt sich dann aber gemeinsam mit Historikerin tief in die kolonistische Geschichte Belgiens ein, die ja wirklich, wie wir wissen, entsetzlich ist, aus welcher diese Schönheit und dieser Reichtum ja dann erst entspringen. Er ist in Moskau, da sucht er nach der Geschichte der afrikanisch-sowjetischen Freundschaft noch zu Zeiten der UdSSR und findet nur ein paar frierende und verschüchterte Studenten, die sich aus Angst vor den rassistischen Schlägertrupps kaum auf die Straße trauen. Und dann gibt es da auch noch die schwarze Hipster-Unternehmerin in Stockholm, deren Vorurteile gegenüber geflüchteten Afrikanern genauso rassistisch sind wie die Vorurteile von Weißen gegenüber Schwarzen.
Und was erfährt Joni Pitts denn aus all dem über schwarzes Leben in Europa?
Wir erfahren eine ganze Menge beim Lesen. Also er nimmt uns wirklich mit in eine Welt, die unendlich viel differenzierter und vielfältiger ist, als man das erstmal so impliziert, wenn man vom schwarzen Europa redet. Also er trifft mit den allerverschiedensten kulturellen, religiösen, ethnischen Gruppen zusammen und mit Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten. Aber er zeigt dann eben auch, dass die große Mehrheit der schwarzen Menschen in Europa eben immer noch an den unsichtbaren Rändern der Gesellschaft lebt. Also der Rassismus, dem er überall auf seiner Reise begegnet, der äußert sich zunächst und zuletzt in der ökonomischen Ausbeutung schwarzer Menschen sowie, darauf weist auch immer wieder hin, der Reichtum Europas, der jahrhundertealten kolonialistischen Ausbeutung entspringt.
Fühlt er sich denn eigentlich irgendwo mal richtig wohl?
Na, am unwohlsten, das war auch jetzt meine persönliche Lieblingsstelle, natürlich fühlt er sich in Berlin.
Da gerät, nein.
Selbstverständlich. Da gerät er nach der Ankunft unmittelbar, großartige Passage, erstmal in eine antirassistische Demonstration, deren Mitglieder aber alle weiß sind und die er erstmal für Nazis hält, weil sie sich in ihrem martialischen Antifa-Auftreten kaum von Rechtsextremisten unterscheiden. Und am verblüfftesten ist er, wie milde die Polizei darauf reagiert. Also er ist ausgesprochen überrascht davon, dass die überhaupt erst eingreifen, wenn aus der Menge Flaschen fliegen. Das wäre in Großbritannien ganz anders. Also die Cops in Deutschland sind doch alle irgendwie sehr, sehr soft, findet er. Nein, der Ort, wo er sich am wohlsten fühlt, das ist Marseille, weil er da im entspannten Miteinander schwarzer Menschen unterschiedlichster Herkünfte, sagen wir mal, diesen utopischen Zustand am ehesten findet, also diesen Zustand einer friedlichen Hybridität, den er als europäisch bezeichnet.
Gibt es denn dann so etwas wie eine Quintessenz? Zieht er eine Bilanz dieser Reise?
Nee, er findet tatsächlich sowas wie eine afropäische Kultur. Das ist ja das, wonach er sucht. Aber das ist eine Kultur, die sich andererseits, das ist dann so die paradoxe Figur in diesem Buch, also eine Kultur, die sich gerade nicht finden lässt, weil sie sich nicht auf den Begriff einer schwarzen Identität bringen lässt, sondern deren Schönheit gerade liegt, sagen wir mal, so in der kulturellen Vielfalt. Und das heißt, in der vielfältigen Verschränkung der Kulturen der schwarzen Diaspora mit den Kulturen Europas. Also schöne Formulierung am Ende des Buches, die afropäische Realität ist eine Bricolage des Schwarzseins, schreibt er.
Jens Balter, das hört sich nach einem unbedingt lesenswerten Buch an.
Ich habe das total gern gelesen. Ich war absolut gebannt von diesem Reportagestil, gerade weil Pitt sich auch selbst immer wieder überraschen lässt und selber nicht weiß, was der nächste Ort, die nächste Begegnung ihm bringt. Also er nimmt einen wirklich mit auf eine Reise, auf der man mit ihm was lernt und hinterher einen anderen und differenzierteren Blick auf die Welt hat.
Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Afrika. Das Buch von Johnny Pitts, jetzt ins Deutsche übersetzt von Helmut Dierlam im Surkamp Verlag, erschienen mit 461 Seiten. Es kostet 26 Euro. Jens Balzer hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank. Seine Besprechung, die lesen Sie wie immer nach, wann und wo Sie wollen, unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Stephen King gilt als Meister des Horrors. Und seine Romane, die sich weltweit über 350 Millionen Mal verkauft haben, als Trivialliteratur. Stephen King produziert sie wie am Fließband.
I try to get 6 pages a day. So if the manuscript is, let's say, 360 pages long, that's basically 2 months' work.
2 Monate brauche er im Schnitt für einen Roman, sagt King. Seine Bücher seien das literarische Äquivalent zu einem Big Mac mit Pommes. Eine Filmdokumentation auf Arte zeigt dagegen den hochsensiblen Schriftsteller Stephen King, der in seinem vielgestaltigen Werk die Grundwerte der Bildung und der Toleranz beschwört. Stephen King, das notwendige Böse, zu sehen in der Arte-Mediathek. Und ja, es gibt Dinge, vor denen sogar Stephen King Angst hat.
Spiders, Snakes, Death, my mother-in-law.
Alice Schwarzer hat über Jahrzehnte dem Streiten um die Rechte der Frauen in Deutschland ein Gesicht gegeben. In ihrer 2011 erschienenen Biografie Lebenslauf hat sie aufgeschrieben, was sie geprägt hat und was sie daraus gemacht hat. Nun hat die Journalistin den zweiten Teil ihrer Memoiren vorgelegt. Lebenswerk ist ein Rückblick auf 50 Jahre politische Intervention.
Ich bin zufrieden mit dem, was ich alles versucht habe und ich finde, es ist wahnsinnig viel passiert. Wir sind mit 7 Meilenstiefeln vorangegangen, aber da bleibt schon noch ein bisschen was und was wir erreicht haben, ist nicht gesichert. Das ist jeden Tag neu in Gefahr.
Alice Schwarzer liest aus ihrem Lebenswerk. Heute Abend um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Köln. Die Welt hat einen neuen Holmes. Nein, eine neue Holmes. Enola Holmes. Netflix hat aus der Bestsellerreihe von Nancy Springer einen fantastischen Abenteuerfilm gemacht. Enola Holmes ist die kleine Schwester von
Mycroft und Sherlock. Ja, Sherlock Holmes, der berühmte Detektiv, mein genialer Bruder. Er hat auf alles eine Antwort.
Enola.
Auf den Mund gefallen ist Enola auch nicht. Anders als ihre berühmten Brüder führt sie allerdings ein abgeschiedenes Leben auf dem Land. Bis an ihrem 16. Geburtstag Enolas Mutter verschwindet. Natürlich begibt sich das eigenwillige Mädchen auf die Suche, sehr zum Leidwesen ihrer Brüder. Enola Holmes mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, jetzt auf Netflix.
Das waren die Literaturtipps und Nachrichten von Julia Eickmann. Und wir haben noch diese traurige Meldung nachzureichen. Gestern wurde bekannt, dass Horst Beseler gestorben ist im Alter von 95 Jahren. In der DDR war er vor allem mit seinen Kinder- und Jugendbüchern sehr bekannt geworden. Den Roman Käuzchenkuhle von 1965, den kannte praktisch jedes Kind. Das Buch war Schulstoff und eines der erfolgreichsten Jugendbücher in der DDR. 8 Jahre lang haben die vielen Fans der Ärzte gewartet auf ein neues Album. Jetzt ist es da von einer der erfolgreichsten deutschen Bands. Hell heißt und morgen erscheint es mit schönen Gitarrenwänden, die dich ummähen, wie die Musiker selbst den Sound beschreiben. Florian Werner hat sich einen Song ausgesucht, der allerdings zart und melancholisch beginnt. Abschied.
Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen. Und traurig fragst du mich, ist es denn wirklich schon so weit?
Die meisten Songs, die vom Abschiednehmen handeln, beschränken sich auf persönliche Momente des Voneinanderlassens. Situationen der individuellen Trennung. Nicht so bei den Punk-Veteranen Die Ärzte. Ihr Lied gleichen Namens handelt vom ganz großen, globalen Abschied. Vom Aussterben der gesamten Menschheit.
Los, komm, wir sterben endlich aus. Denn das ist besser für die Welt. Der letzte Drink, der geht aufs Haus.
Stunden sind gezählt.
Natürlich sind die Ärzte beileibe nicht die Ersten, die von den letzten Tagen der Menschheit singen. Schon das Dies Irae aus dem Mozart-Requiem beschrieb jenen schrecklichen Tag, an dem sich der göttliche Zorn über der Welt entladen wird. Und Ende der 1940er Jahre verkündeten die Pilgrim Travelers in ihrem Song »Jesus Hits Like an Atom Bomb«, dass der Messias, wenn er am jüngsten Tag erscheint, einschlagen wird wie eine Neutronenbombe.
Everybody's worried about that atom bomb. Hey, no one seems worried about the day my Lord shall come.
You better
set your house in order.
Well, he
may be coming soon.
Well,
and he'll hit like an atom bomb when he comes.
Der Song der Ärzte kommt ohne eine solche metaphysische Drohkulisse aus. Bei ihnen ist die Apokalypse streng innerweltlich. Die Menschen sind Sünder und Strafrichter zugleich. Und ihr Urteil ist denkbar hart und letztgültig.
Alles ist besser als ein weiterer Tag, an dem wir den Planeten ruinieren. Los komm, wir sterben endlich aus. Was Besseres kann der Erde nicht passieren.
Die Argumentation könnte auch von radikal ökologischen Bewegungen wie dem Voluntary Human Extinction Movement stammen. Sie plädieren dafür, die menschliche Population zum Wohle des Planeten auszuschleichen. Aussterben als altruistischer Akt. Wir müssen verschwinden, damit andere Arten überleben können.
Die Elefanten werden uns danken und bald wächst über unsere Städte Gras. Und all das schöne Geld in all den Banken, das nehmen sich die Ratten dann zum Fraß. Los komm, wir sterben endlich aus.
Die Fauna floriert, die Auswüchse der Zivilisation zerfallen und auch das Geld verliert, mit Marx gesprochen, wieder seinen bösen kapitalistischen Tauschwert. Ein wahrhaft paradiesischer Zustand. Bloß für wen?
Das Anthropozän muss zu Ende gehen. Ich bin mir sicher, da die Welt zu Schluss kommt, wir sterben endlich aus. Vielleicht kommen die Dinosaurier dazu.
Natürlich ist der Erhalt der Erde ein überlebenswichtiges Ziel. Nur, wenn die gesamte Menschheit ausstirbt, gibt es auch niemanden mehr, der diesen Zustand wahrnehmen oder gar wertschätzen könnte. Ohne Menschen verlieren abstrakte Kategorien wie Entzücken, Schönheit oder Zukunft ihren Sinn. Anders gesagt, ein Abschied bedeutet nicht nur, dass jemand gehen muss, sondern auch, dass jemand anderes bleibt.
Florian Bernhard, Musik gelesen. Abschied aus dem neuen Album der Ärzte. Und damit schließen wir unsere literarische Praxis für heute.